Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Früchte des Glaubens, das ist unser Thema die letzten Wochen gewesen und heute gibt es einen krönenden Abschluss dazu. Und Früchte des Glaubens, Monika hat gerade schon das in Erinnerung gerufen und uns nochmal vor Augen geführt, soll uns ermutigen zu sehen und zu begreifen, dass wenn wir mit Gott unterwegs sind, ihn kennen und lieben lernen und uns auf diese spannende Lebens- und Glaubensreise mit ihm begeben, dass das auch Früchte trägt. Dass das nicht nur eine tolle Theorie oder ein schönes Konzept ist, was wir irgendwie in unserem Herzen oder im Kopf behalten und für uns haben, sondern dass das Auswirkungen hat, so wie wir mit uns selbst, mit unserem Nächsten, mit unserer Welt umgehen, wie wir Gott sehen und wie wir auch wahrgenommen werden. Und in dieser Reihe, wir haben den Predigttext aus dem Galaterbrief gehört, da sollte der Galaterbrief uns die Grundlage dazu sein, die Orientierung, weil dort Paulus, Apostel Paulus, von den Früchten des Geistes, des Glaubens redet. Und Paulus macht das aus einer bestimmten Motivation. Zum einen ist er selbst überzeugt, weil das an eigenen Leib und in seinem Leben und an dem Leben um ihn drumherum von den vielen Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, erlebt hat. Und zum anderen, weil er sich gegen etwas wehrt, nämlich im Galaterbrief kommt die Idee auf, dass der Glaube an Gott dadurch sichtbar wird, wenn wir die Gesetze und Gebote besonders gut einhalten. Und dagegen wehrt er sich am Beispiel der Beschneidung und sagt, das ist Teil des Glaubens. Ja, Gebote und Ordnungen von Gott sind gute Ordnungen, aber der Geist Gottes wirkt etwas anderes. Nicht wie gut wir Gesetze und Gebote einhalten und Regeln erfinden, sondern wie sehr wir durch den Geist in unserem Leben geprägt werden. Es ist ein Wandeln im Heiligen Geist. Und daher, die Einladung haben wir schon gehört, nächste Woche feiern wir Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes. Da gibt es dann mehr dazu, schon mal an der Stelle eine herzliche Einladung, dass ich heute nicht mehr so sehr auf den Heiligen Geist eingehe, aber nächste Woche. Und diese Orientierung, dass es darum geht, dass unser Leben, unser Glauben Früchte trägt, dazu haben wir ein Bild gebraucht oder zumindest habe ich versucht, ein Bild zu gebrauchen, nämlich die Parallele, wo es noch so Früchte in unserem Leben gibt. Und da der Gedanke, dass es ja auch Früchte im Garten, in den Beeten und auf den Feldern gibt. Und das hat uns jetzt begleitet und soll heute so symbolisch auch der große Höhepunkt sein. Und dieses Bild, das haben wir im ersten Gottesdienst versucht so zu gestalten, dass ich ein paar Samen ausgesät habe. Und ich weiß nicht, ob das noch jemand in Erinnerung hat. Der ein oder andere hat regelmäßig danach geguckt. Und ich habe auch den Eindruck, wir waren parallel, nicht nur ich, sondern auch andere, haben fleißig gegossen. Was ist aus diesen Samen geworden? Ich hole sie uns mal kurz. Ja, die Aussaatbox ist eine große und es ist auch ein bisschen was aufgegangen. Und keine Sorge, das ist kein Unkraut, sondern ich meine, das müssten Bohnen sein, die etwas größeren Blätter und die kleinen, das sind Erbsen, Zuckererbsen. Und dann habe ich noch zwei Schälchen. Ich glaube, das könnte Kohlrabi sein, wobei von den vier, die aufgegangen sind, hat nur eine überlebt. Ja, gestern waren es vier. Und uns hat dieses Bild begleitet in der Aussaat des Geduldens und des Versorgens und Pflegens und heute als Abschluss mit Ernten und Genießen. Und ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Auf den Samen kommt es an. Im ersten Gottesdienst, da ging es darum, die Feststellung, wenn Paulus von den Früchten des Geistes redet, dann redet er nicht von Früchten, die wir bewirken und die wir produzieren, die wir herstellen, die wir bedingen und bezwecken, sondern es sind Früchte des Geistes. Der Geist allein, der Heilige Geist schenkt uns diese Früchte. Wir können sie uns nicht verdienen und erarbeiten und das haben wir versucht, am Beispiel der Liebe etwas greifbarer zu machen. Im zweiten Teil, eine Frage der Zeit, da haben wir festgestellt,
Pflanzen brauchen ja Zeit zum Wachsen. Und bis aus einem Samen eine Pflanze wird und aus einer Pflanze eine große Pflanze, die dann irgendwann Fruchtansatz bildet und Früchte ausbildet und so weiter, da braucht es ja ganz schön viel Zeit. Und ich habe das an der Frucht des Geistes, der Geduld versucht, sichtbar werden zu lassen, dass Geduld die Zeitspanne, wo wir auf etwas warten, eine heilige Zeit ist. Genauso wie die Früchte Zeit brauchen, brauchen auch wir Begegnung mit Gott. Und Geduld ist ein Raum, eine Zeit, in der wir Gottes Nähe erfahren dürfen und danach suchen dürfen. Eine Frage der Zeit. Und im dritten Teil, da hat Jana gepredigt, da ging es ums Pflegen und Versorgen. Und während in den ersten zwei Teilen so ein bisschen wir die Empfangenden sind und sehr deutlich wurde, dass nicht es auf uns ankommt, wurde im dritten Teil spätestens da deutlich, doch, es geht auch um dich, es geht um mich, um uns. Wir sind auch gefragt. Pflanzen wollen versorgt und gepflegt werden, wie diese hier, die immerhin ein bisschen gegossen haben oder auch zu viel gegossen haben. Und es ist nicht alles aufgegangen, da eine Begrenztheit des Bildes, weil die Früchte des Glaubens eben nicht begrenzt sind, sondern der Geist Gottes sie wirkt und gestaltet, ohne dass etwas eingeht. Also, pflegen und versorgen. Und das haben wir am Beispiel geschaut, dass Gott uns als erstes pflegt und versorgt. Christus, der Auferstandene am See, wo er den Jüngern Frühstück bereitet. Gott versorgt uns. Und da die Übertragung bei den Früchten des Glaubens geht es eben auch darum, dass wir sie weitergeben. Diese Früchte haben keinen Selbstzweck, die sind nicht für mich selbst gedacht, sondern zur Ehre Gottes und zur Ehre meines Nächsten. Und deswegen dürfen wir auch teilen und andere mitversorgen, das traut uns Gott zu. Und heute, im letzten Teil, Ernten und Genießen, das ist dann im Bilde gesprochen der Höhepunkt. Nach all dem Pflanzen, nach all dem Versorgen, nach all dem Warten und Gedulden, gibt es am Ende hoffentlich eine Frucht, oder? Weil das hier ist es ja noch nicht. Da sind jetzt keine Früchte gewachsen. Das dauert noch, wenn wir sie weiter pflegen. Und ich habe es mir zumindest mal vorgenommen. Aber wie ist das mit den Früchten? Wie ist das mit dem Bild, dass es ein Ernten und ein Genießen gibt, ein Höhepunkt? An dieser Stelle nochmal der Hinweis, unsere ersten drei Predigten und auch die letzte von heute, die findet ihr zum Nachhören, zum Nachschauen auf YouTube. Da haben wir eine Playlist erstellt und da könnt ihr euch nochmal in Erinnerung rufen oder vielleicht sogar neu entdecken, wenn ihr die ersten Teile verpasst habt, was da im Detail passiert ist. Heute soll es um das Ernten, um das Genießen gehen. Und auch heute möchte ich den Fokus darauf legen, dass es Gedanken, Impulse, Anregungen sind, die hoffentlich die Botschaft des Evangeliums transportieren und du sie erfährst und spürst und gleichzeitig der Auftrag an dich, das selbst zu prüfen, das selbst zu bewegen. Spätestens beim Kirchencafé nachher, wenn hier diese Phase des Ich rede oder gestalte und ihr dürft empfangen, wo ihr dann reden dürft, vielleicht mit jemandem drüber ins Gespräch zu kommen. Oder allerspätestens Anfang nächster Woche, morgen und übermorgen, das vielleicht ins Gebet zu nehmen und drüber nachzudenken, was Gott mit den Früchten in deinem Leben bezwecken möchte und wo sie schon da sind, wo du sie noch nicht entdeckt hast. Damit möchte ich uns ermutigen. Und eine weitere Ermutigung soll auch das Abendmahl sein, was wir miteinander gleich nach der Predigt feiern werden. Und noch ein paar andere Ermutigungen versteckt, mal gucken, ob ihr sie alle wiederfindet. Früchte des Glaubens. Ernten und genießen. Ach, und mir fällt gerade noch ein, habe ich vergessen abzusprechen. Ursprünglich bei der Vorbereitung hatte ich die Frucht der Freude und die Frucht des Friedens vorbereitet. Und in den letzten Tagen habe ich festgestellt, da müsste ich euch eine ganze Stunde davon erzählen. Deswegen bin ich heute bei der Frucht der Freude geblieben. Und die Frucht des Friedens müssen wir mal gucken, wenn wir sie nachholen. Weil Monika hat das angekündigt, wie wir es ursprünglich geplant haben. Und ich habe das dann umgeworfen. Im Bild des Gartens, Ernten und Genießen. Ich habe hier im Hintergrund so ein verschwommenes Bild eines Obstkorbes. Was wäre denn ein Bepflanzen, ein Versorgen, ein sich kümmern, ohne dass am Ende Früchte rauskommen? Und ich weiß nicht, ob du eher der Obst- oder der Gemüsetyp bist, dass das irgendwie alles in dem Bild versteckt und ob das in dir eine Vorfreude weckt. Süße, knackige Früchte, die dir schmecken und wenn da vielleicht das ein oder andere nicht dabei ist, was dir nicht schmeckt, womit du nichts anfangen kannst, weil es hier zu süß, zu sauer oder zu hart oder zu weich ist, zumindestens Vorfreude in dir weckt, das jemandem weiterzugeben, der sich daran erfreuen kann. Und ich habe euch erzählt, dass es so einen Obstkorb hatten wir bisher noch nicht so. Die Früchte sehen auch nicht so Bombe aus, so glänzend wie aus so einem stilisierten Bild. Aber auch wir als Familie haben uns in den letzten Jahren im Gärtnern ausprobiert. Und ich habe oft die Frage gehört, bringt's das? Also lohnt sich das? Also nicht nur vom materiellen Wert, dass du dir günstigere Sachen im Supermarkt kaufen kannst, sondern all die Mühe und all die Zeit, das, was du da investierst, hat sich das am Ende gelohnt? Und die Frage ist ja berechtigt, weil selbst wenn man sich um alles kümmert und alles bedenkt und ideale Bedingungen schenkt, dann ist es auf jeden Fall nicht garantiert, dass am Ende viele Früchte rauskommen und erst recht Früchte, die auch schmecken und ihr Ziel irgendwie treffen. So anbauen im Garten und auf den Feldern ist halt gefährdet. Es ist ein Prozess, der offen bleibt. Wir haben keine Garantie, dass diese Früchte irgendwann reif werden. Und wenn sie es mal reif werden, also schaffen, reif zu werden, habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es auf einen Zeitpunkt ankommt, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Denn manchmal waren bei uns im Garten dann einfach durch diese flotten Kinderhände alles abgeerntet, ob Brot oder grüne Tomaten, es war alles weggegessen und da kommst du zu spät. Von daher ein gefährdeter Prozess und gleichzeitig ein unglaublich befriedigender Prozess. Denn nach all dem Investieren in Pflanzen hat man am Ende etwas geschafft. Es gibt etwas zum Feiern, es gibt etwas zum Genießen. Das Ereignis steht im Vordergrund. Und ich weiß nicht, ob du dich dann auch daran motivieren kannst. Wenn du ein Ziel vor Augen hast und es schon mal geschmeckt und gefühlt hast und erlebt hast, dann setz es in dir Kräfte frei, um dieses Ziel zu verfolgen und ihm nachzugehen. Und als ich so persönlich darüber nachgedacht habe, warum es mir Spaß macht, da Unmengen an Zeit und Geduld zu verlieren und mich da irgendwie zu erkundigen, wie ich es noch besser machen kann, habe ich auch so festgestellt, für mich ist es auch ein total guter Ausgleich. Ich weiß nicht, ob du in deinem Alltag so viel mit Menschen unterwegs bist und viel in Beziehungen investierst, viel mit deinem Herz und mit deinem Kopf unterwegs bist. Und für mich ist es total befreiend, am Ende der Saison, ob nun mit vielen Früchten oder mit wenig Früchten, abschließen zu können. Die Saison geht zu Ende und die neue beginnt vom Neuen. Das heißt, man schafft etwas, man erlebt etwas, das an einem etwas erledigt oder geschafft wird. Und das motiviert mich. Es lohnt sich. Und gleichzeitig frage ich mich, ob das bei den Früchten des Geistes, des Glaubens auch so ist. Ist es da auch so, dass wir am Ende belohnt werden und dass es am Ende Grund zum Freuen und zum Feiern gibt? Ob es Grund zum Genießen gibt? Und das, wie gesagt, möchte ich heute mit euch vertiefen und euch irgendwie uns ins Bewusstsein rufen, dass Freude etwas Gutes ist und dass auch bei Gott es reichlich Freude gibt. Die Frucht der Freude. Hast du da vielleicht was vor Augen? Kennst du, also meistens kenne ich so, wenn man bei Social Media durchscrollt, witzige Videos, wo einer herzlich lacht und man einfach mitlachen muss. Oder wenn du irgendwo unterwegs bist mit Leuten, feierst und einer so von Glück und Freude überrollt ist, dass es einen ansteckt und dass man mit sich freut und gar nicht aufhören kann. So eine überschwingliche, so eine begeisternde Freude. Vielleicht hast du gerade so etwas in Erinnerung. Vielleicht bist du auch der Typ, der eine ganz komische, schräge Lache hat. Und wenn du begeistert loslegst und von etwas erfreut bist, reißt du andere mit. Ich hatte vor ein paar Wochen so ein besonderes Erlebnis, wo ich von Freude mitgerissen wurde. Unser Jüngster, unser Sohn Elias, der freut sich seit Monaten, dass er, also wenn wir eigentlich in Wolfsburg sind, freut er sich, dass er mal irgendwann ins Stadion darf. Da kommt er nicht drum rum in Wolfsburg. Man kommt nicht drum rum und er hat sich schon lange drauf gefreut und wir haben es ihm lange versprochen, dass es irgendwann mal ins Stadion geht. Und davor, also ich bin kein super Fußballfan, muss ich gestehen, aber ich bin dabei. Und von daher war ich früher nie mit ihm im Stadion oder so. Und hier war das ein großer Wunsch von ihm. Und irgendwann war es soweit, vor ein paar Wochen hielt er die Tickets in seinen Händen. Und dieser kleine Kerl mit seinen 6 Jahren, der konnte sich nicht mehr bremsen. Er war zwar noch, also ja, egal. Er war total begeistert und er konnte es nicht für sich behalten. Das heißt, die Tage, die wir die Tickets hatten, mussten wir es uns als Familie mehrmals anhören, wie toll das ist, dass er ins Stadion darf und was er dort alles erleben wird und wie gut das wird. Er hat das allen seinen Freunden im Kindergarten erzählt, er hat das allen unseren Nachbarn erzählt. Er ist auf der Straße langgelaufen und wenn er jemanden gesehen hat, hat er gesagt, ich gehe ins Stadion, ich bin dabei, ich bin so glücklich und fröhlich, es wird ein super Ereignis. Er hat uns ganz schön herausgefordert und uns auch mitgerissen. Und selbst wenn du kein Fan bist, lässt du dich begeistern. Und selbst wenn du am Ende nicht mit ins Stadion gehst, ist es etwas, wo Freude einen ansteckt. Und jetzt geht's ums Fußball und Stadion. Wir können es auf andere Lebensbereiche übertragen. Und ich frage mich, ist es eigentlich, warum ist es nicht so in meinem Glauben? Also vom Fußball kann ich nicht begeistert erzählen, aber Jesus hat mir so viele Begegnungen und Wunder geschenkt, die ich an mir durch ihn erlebt habe, durch euch, durch uns als Gemeinde, darüber hinaus so viel und so vielfältig und so oft. Das ist doch eigentlich Grund zum Freuen. Ich könnte doch eigentlich auch den ganzen Tag übersprudelnd durch die Straßen laufen und allen davon erzählen. Aber irgendwie bin ich da gehemmt und gedämpft und traue mich das nicht und habe Bedenken und will nicht übergriffig sein und will authentisch sein und dann doch nicht. Und wieso könnte ich nicht einfach wie Elias sein? Wie ein Kind, das sich einfach freut und es sich nicht für sich behalten kann. Und da habe ich so gedacht, vielleicht hilft es uns an der Stelle, Freude etwas tiefgründiger zu entdecken. Nicht nur als eine Momentaufnahme für ein Gefühl oder für eine Zeitspanne, sondern in der Bibel begegnet uns ja auch Freude in einer unglaublich großen Vielfalt. Da sind es nicht nur unglaublich viele Bibelstellen, sondern es sind unterschiedlichste Ausdrucksformen, Begegnungen, wo Freude ausgedrückt wird, wo Freude freier Lauf gelassen wird, wo Menschen und wo Gott sich freuen. Und das kann uns vielleicht auch helfen zu verstehen, dass auch wir uns freuen dürfen. Vielleicht so wie mein Elias, vielleicht aber auch anders. Und ich habe das mal versucht, ein wenig zusammenzufassen. Und es sind für mich als hilfreiche Perspektive, vielleicht hilft es dir auch, sind so drei Dimensionen, in der wir in der Bibel Freude vorfinden. Zum einen ist das eine ganz persönliche Erfahrung. Da sind die Psalmen so ein ganz großes Bild. Psalmen, Gebete von einzelnen Menschen, die ihre Begegnung mit Gott verarbeiten, ihre Not und ihre Freude eben ausdrücken. Da sind Worte und Bilder gebraucht, die einen ganz persönlich betreffen. Das heißt, wenn ich die Situation von David anschauen würde, David als einer der Psalmschreiber, dann würde ich es anders bewerten und sagen, das ist kein richtiger Grund zur Freude, wenn du wüsstest. Oder umgedreht, das habe ich ja noch nie drüber nachgedacht, dass ich mich drüber freuen kann. Aber für ihn als Psalmschreiber ist es der Höhepunkt seines Augenblickes, dass er erfährt, dass Gott für ihn ist und auf seiner Seite ist. Er freut sich und er drückt es aus. Eine ganz persönliche, individuelle Erfahrung der Freude, die andere anders bewerten, aber für die Menschen in dem Augenblick etwas ganz Einzigartiges ist. Aber es bleibt nicht nur beim Individuum, beim Persönlichen und Einzigartigen, sondern es ist etwas, was Menschen zusammenbringt. Eine öffentliche, eine gemeinschaftliche Freude. Das wird zum Beispiel am Tempel deutlich. Die Israeliten, die Hebräer haben am Tempel Gottesdienste gefeiert, sind da Gott begegnet und sie haben nicht nur ganz traurig gefeiert und Opfer dargebracht und geschlachtet und Brandopfer und Rauchopfer dahin getragen und sind sich ihrer Schuld bewusst gewesen. Sie haben gefeiert, sie haben Freude freien Lauf gegeben, sie haben musiziert, sie haben gesungen, sie haben getanzt, sie haben miteinander Gottes Größe gefeiert. Das wird auch an den Büchern Mose deutlich, wo Mose mit dem Volk aus der Sklaverei auszieht, in der Wüste landet und sie trotzdem Grund zum Freuen finden, neben all den Entbehrungen und Herausforderungen. Und deswegen finden sich dann ganz viele Feste und Rituale, Traditionen, Liturgien im Alten, aber auch im Neuen Testament, dass Menschen Grund zum Freuen gefunden haben, miteinander. Sie haben es geteilt, haben sich gegenseitig angesteckt und haben es weitergegeben, es nicht für sich behalten. Eine öffentliche Freude, die nicht verborgen, die nicht einzigartig sein muss, sondern die Menschen zusammenbringt. Und dann gibt's noch Jesus. Jesus lebte Freude. Man könnte meinen, Ostern liegt hinter uns, Pfingsten liegt vor uns, Himmelfahrt haben wir diese Woche gefeiert. Das sind so diese tiefen Augenblicke, wo uns nochmal bewusst wird, was Gott eigentlich in dieser Welt bewirkt hat. Aber als er hier unterwegs war mit seinen Jüngern, mit all den bekannten und für ihn unbekannten Menschen, das war nicht nur von Schwere gezeichnet, sondern es war von Hoffnung, von Freude gezeichnet. Er hat mit Menschen gefeiert, er ist auf Hochzeiten gegangen, er hat miteinander gegessen, sie haben gelacht, sie haben Freudentränen gelacht. Jesus hat Freude gelebt. Und als Jesus dann gestorben und auferstanden ist und als er dann in den Himmel aufgefahren ist, Himmelfahrt am Donnerstag gefeiert, da ist er als der, so sagen wir es, als der Auferstandene den Menschen begegnet, hat sich zu erkennen gegeben. Und auch da hat er Freude ausgedrückt. In einer Zeit, in der es eigentlich keinen Grund zum Freuen gibt, in der alles so dunkel war, alles so hoffnungslos und keine konkrete Perspektive, da hat er Freude gestiftet. Und ich habe mal zwei Bibelstellen vom Auferstandenen, die uns das vielleicht nochmal vor Augen führen oder uns nochmal in Erinnerung rufen. Da gibt es in Matthäus diese eine Situation am leeren Grab. Die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude. So schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Sie waren erschrocken und doch gleichzeitig voller Freude, so dass sie es nicht für sich behalten konnten. In anderen Evangelien finden wir das Gegenstück dazu, dass sie erstmal nichts sagen konnten und sich versteckt haben. An der Stelle berichtet uns Matthäus, sie waren so voller Freude ergriffen, dass sie losgelaufen sind und es nicht für sich behalten konnten. Im Lukas-Evangelium, da ganz am Ende begegnet der Auferstandene auch den Jüngern, gibt sich besonders zu erkennen durch, er zeigt seine Wunden, seine Hände, dass auch der Letzte es begreift und sieht. Und da heißt es, da sie es vor Freude immer noch nicht glauben konnten und vor Staunen kein Wort herausbrachten, fragte er sie, habt ihr etwas zu essen hier? Also er zeigt sich und sie sind so voller Freude ergriffen, dass das Herz und alles schon drin ist, aber der Kopf noch nicht hinterherkommt und dass sie es noch nicht glauben, noch nicht begreifen können und gleichzeitig einfach nur staunen und nichts mit ihr, mit sich anzufangen wissen. Und dann sagt Jesus, habt ihr etwas zu essen? Wir fangen mal ganz von vorne an. Sie sind von Freude ergriffen. Und was an diesen Stellen deutlich wird, ob das diese alttestamentlichen Stellen sind, ob das diese neutestamentlichen Stellen mit Jesus als den Auferstandenen sind, diese Freude, die hier beschrieben wird, das ist eine Freude, die von Gott geschenkt wird. Es ist keine erkaufte, keine, also wortwörtlich keine erkaufte Freude. Ich weiß nicht, ob du solche Glückshormone, Hormonüberforderungen kennst, wenn du was Neues kaufst und begeistert bist, ob das ein neues Smartphone, ein neues Handy oder eine neue, keine Ahnung, was noch so erfreuen kann, neue Klamotten sind oder irgendwas, oder ein leckeres Essen. Du bist voller Hormone, du bist voller Freude. Die hast du dir erkauft und du kannst es wieder reproduzieren. Aber diese Freude, von der hier geredet wird, das sind Freudenmomenten, die geschenkt sind. Und es ist ein Grund zum Freuen und zum Staunen, die Gott alleine schenken kann. Und das möchte ich gerne ein wenig vertiefen. Denn wenn Paulus, der Apostel Paulus, von Freude redet, dann hat es einen bestimmten Hintergrund, was bei ihm nochmal an der Freude sichtbar wird. Und das steckt mich neu an und ich hoffe, das begeistert dich auch vom Neuen. Paulus, wenn er von Freude redet, und so redet er ja hier an der Stelle von den Früchten des Geistes, dann redet er nicht nur von einer augenblicklichen Stimmung oder von einem Alltagsmoment, sondern er redet von etwas, was viel größer ist. Und an der Stelle hilft es uns zu verstehen, wer Paulus war. Paulus war ein Mann, ein Mensch, der von Gottes Liebe und Gerechtigkeit so ergriffen und verändert wurde, dass er es nicht für sich behalten konnte. Er ist losgezogen mit Freunden, mit Unbekannten, hat Menschen zum Glauben verholfen, hat ihnen Lehre weitergegeben, hat mit ihnen Gemeinschaft gelebt, hat mit ihnen Beziehungen gestaltet, Gemeinden gegründet, bis an die Enden der damaligen Welt ist er gezogen. So begeistert und überrollt war er. Und das hat er nicht gemacht, weil er Angst hatte, dass irgendjemand verloren geht. Er hatte keine Angst, dass er es Gott beweisen müsste und sich was verdienen müsste, sondern diesen Dienst, den er da getan hat, den hatte er in Freude getan. Das betont er mehrfach. Das, was er tut, so wie er sein Leben und seinen Glauben gestaltet, das tut er in Freude. Der Motor für ihn ist nicht Angst, sondern Freude. Und ihn erfüllt es mit Freude, wenn er von Gott erzählen, wenn er Gottes Liebe weitergeben kann, wenn er anderen dadurch dienen kann. Und das bringt Freude in ein Verhältnis, was manchmal vielleicht abhanden kommt oder zumindest bei mir abhanden kommt. Nämlich, dass Freude manchmal sehr individuell verstanden wird. Ich brauche Freude, ich will mich erfreuen. Ich freue mich an etwas, was ich verstecke, was nicht angreifbar sein darf, weil es ja super individuell und einzigartig ist. Aber für Paulus ist Freude ein Ausdruck, eine Kraft für Beziehungen. So wie er mit den Menschen unterwegs ist, all diejenigen, die seine Briefe hören und lesen, mit denen er leibhaftig unterwegs ist, sie sind von dieser Kraft der Freude geprägt. Das Miteinander, die Gemeinschaft, das Untereinander soll von Freude geprägt und gestaltet sein. Freude beruht auf Gegenseitigkeit. Es kann sich nicht einer freuen und die anderen können es einfach immer nur annehmen, sondern wir stecken uns gegenseitig damit an. Wir geben das weiter, was wir von Gott empfangen. Früchte des Glaubens, das habe ich schon an anderer Stelle gesagt oder heute Morgen, glaube ich, vor uns auch, haben keinen Selbstzweck. Und das wird an der Freude auch deutlich. Die sind nicht dafür gedacht, dass der Geist in uns etwas bewirkt, was wir bekommen und was wir für uns haben, sondern wir sollen es mit jedem und allen teilen. Gott möchte durch dich und mich wirken. Diese Früchte sind zum Genießen und zum Freuen für alle gedacht. Und das hilft mir auch zu verstehen, dass für Paulus das kein Widerspruch ist, dass er in Not steht. Denn manchmal denke ich, das ist ja schon ein schräger Typ, dieser Mann, dieser Apostel. Auf der einen Seite ist er so ergriffen von dieser Liebe, von dieser Freude, dass er alles darunter stellt und seinen Dienst daran ausrichtet. Und gleichzeitig ist Paulus derjenige, der unglaublich viel Widerstand und Bedrängnis erfahren hat. Für das, was er getan und gelebt und geliebt hat, musste er ganz schön viel einstecken. Wortwörtlich Schläge. Und am Ende sogar mit seinem Leben bezahlen, dass er Christus nicht aufgegeben hat und sein Evangelium weitergegeben hat. Ist es dann ein Widerspruch, dass er Not und Leid erfährt in einer kaputten Welt und gleichzeitig von Freude reden kann? Ja, wenn die Freude von ihm auskommen würde, dann schon. Wenn sie von mir auskommen würde, dann könnte ich euch gar nicht so viel davon erzählen. Aber es ist die Freude, die Gott bewirkt und die Gott schenkt. Und das wird im Philipperbrief deutlich. Da schreibt Paulus an eine Gemeinde in Philippi und er ist so von Freude ergriffen. Und das ist so der Höhepunkt, den ich so in diesen Gedanken finde. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Egal was geschieht, freut euch. Nicht, weil wir es mögen, Leid und Kummer und Schmerz zu erfahren, aber weil Freude eben überwiegt. Weil Freude Teil unseres Lebens sein darf und soll und Teil neben all diesen Entbehrungen und all diesen Bedrängnissen ist. Und auch wenn es dir gerade schwerfällt, Freude zu spüren, Freude wiederzufinden in deinem Leben, vielleicht in der zurückliegenden Woche oder in diesem einen Augenblick jetzt gerade, dann darf ich dich ermutigen und auch herausfordern, konkret Gott um Freude zu bitten und das vielleicht zu einem täglichen Gebet werden zu lassen. Gott, schenk mir du die Freude, die alles übersteht und die ich weitergeben kann. Als ich mit meinem Elias im Stadion war, stand es lange ganz gut, um ein Freudenfest zu feiern. 1-0 und dann kurz vor Schluss 2-1 verloren. Und jetzt könnte man denken, die Welt geht unter. Okay, ich muss ein bisschen relativieren mit seinen 6 Jahren. Ich glaube, da hat das Konzept von Fußball und Mannschaft noch nicht so ganz durchdrungen. Aber das war für ihn kein Problem. Er war dabei. Für ihn war das volle Freude, dass er das gesehen, dass er das erlebt hat, dass er von den Blöcken angesteckt wurde, die angefeuert haben und er gar nicht wusste, was er da macht. Aber diese Freude hat er nicht verloren. Und diese Freude hat noch mehr angesteckt. Er ist nach Hause gegangen oder gefahren sind wir mit dem Fahrrad und hat gar nicht mehr aufgehört zu plappern. Er hat die Woche über erzählt und hat nach den nächsten Freikarten im Kindergarten 2 Wochen lang die Erzieherin geplagt. Wann gibt's die nächsten Karten? Carsten war mit ihm danach wieder im Stadion, ein paar Wochen später. Aber was ich damit sagen möchte ist, wo erlebst du Freude, die auch Widerständen standhält? Wo schenkt Gott dir diese Freude der Frucht? Und ich möchte gerne abschließen mit etwas konkreteren Fragen, mit vielleicht der ein oder anderen Herausforderung, die ich versprochen habe. Worüber freust du dich gerade? Wir gehen davon aus, dass der Geist Gottes Freude als Frucht in dir wirkt. Wo übersiehst du vielleicht Freude? Worüber darfst du dich freuen? Und das auch im Kontrast zu all den Herausforderungen, in denen du stehst und morgen und übermorgen ihnen begegnen wirst. Wo schenkt Gott dir die Freude? Und wenn du da etwas vor Augen hast, die Frage, mit wem kannst du es teilen? Wen kannst du von dieser Erfahrung, von dieser Freude anstecken? Nicht, weil es um dich geht, sondern weil es um Gott geht. Wo kannst du dich vielleicht wie so ein Kind einfach freuen? Ohne Hemmungen, ohne Vorgedanken, ob man wie und was wem erzählt, sondern einfach dich wie ein Kind freuen, weil Gott es mit dir gut meint. Einen ganz praktischen Grund möchte ich dir nach dem Gottesdienst mitgeben oder du darfst ihn dir mitnehmen. Und zwar, habe ich das eigentlich am Anfang gesagt mit den Blumensamen? Habe ich vergessen, ne? Keiner nickt. Es gibt Blumensamen. Und zwar, unsere Samen sind durch, wortwörtlich, manche werden nicht mehr. Um die Pflanzen kümmern wir uns und gucken, was draus wird. Aber du kannst deine Freude vielleicht die Woche über oder die Wochen über in der nächsten Zeit an Gott vielleicht ganz neu konkret ausmachen. Und zwar nachher beim Kirchencafé am Büchertisch steht so eine Box und da sind so Kärtchen. Da sind zum einen die Gottesdienste drauf und ein QR-Code zu der YouTube-Playlist. Und auf der Rückseite findest du so eine kleine Tüte und da sind so Blumensamen in Papier in Herzform eingelassen. Und nimm das doch einfach mal für dich mit und pflanz mal diese Samen und mach das mal ganz praktisch, dass du Grund zum Freuen findest, weil etwas aufgeht, was du nicht in der Hand hast, was Gott dir schenkt. Oder du machst jemand anderen eine Freude und verschenkst das, gibst es weiter. Oder du wartest, bis die Blumen wirklich gewachsen sind und Blüten gebildet haben und verschenkst Blumen weiter und wirst dir dadurch selbst bewusst, wie gut es Gott mit dir meint, dass er dir Grund zum Freuen schenkt. Einen anderen Grund, wenn du nicht weißt, wohin mit dem und du ganz sicher weißt, dass das bei dir ganz schnell eintrocknen und sterben wird, dann verschenk's lieber. Aber ich gebe dir noch einen anderen Grund zum Freuen. Nämlich die Zusage, die Gott dir und uns gemeinsam gibt. Der Grund zum Freuen ist, dass Gott dich mehr liebt, als du es dir vorstellen kannst. Dass Gott dich mehr liebt, als du es dir vorstellen kannst. Mit all dem, was dich ausmacht, all das, was du mit dir trägst, was andere dir aufladen. Gott liebt dich mehr, als du es dir vorstellen kannst. Das ist Grund zur Freude. Und damit am Ende, wir wollen gleich Abendmahl feiern. Das ist Grund zum Freuen. Gott macht etwas, was wir nicht können. Er schenkt sich uns selbst, er versöhnt uns. Und er gibt uns eben diesen Grund zum Freuen. Das werden wir gleich miteinander tun. Amen.